Wenn ich beobachte, wie meine 18-jährigen Studierenden mit LLMs umgehen, dann ist das schon anders als ihre 25-jährigen Kolleginnen und Kollegen und erst recht anders als ihre 30-jährigen Kolleginnen und Kollegen.
Willkommen zurück bei Lawpreneur. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute zu Gast Professor Nikolaus Forgo. Er leitet das Department für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Universität Wien und zählt zu den führenden Experten für Digitalisierung und Immaterialgüterrecht. Wir sprechen darüber, warum Digitalisierung weit mehr umfasst als KI, welche Auswirkungen der AI Act und andere europäische Regulierungen auf Rechtsanwältinnen haben und welche Kompetenzen Juristen und Juristinnen künftig brauchen, um in einer zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu bleiben. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Für den Weiterbestand des Podcasts sind gute Bewertungen unerlässlich. Deswegen nimm dir bitte schnell eine Sekunde Zeit und bewerte den Podcast auf deiner Streaming-Plattform. Vielen herzlichen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen. Es freut mich wirklich sehr und es ehrt mich auch sehr, dass du heute da bist. Schon der zweite Professor, sehr angesehener Professor und danke, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Du bist ja eigentlich viel mehr ein Profi als ich. Also wie viele Folgen hast du bereits mit deinem Podcast aufgenommen?
Ich weiß jetzt nicht auswendig, 630 oder so ungefähr.
Ja. Wahnsinn, also kann ich ja noch was lernen. Wie kommt es dazu, dass ein Professor sagt, hey, ich mache jetzt einen Podcast und das schon ziemlich früh, also quasi schon als Trendsetter?
Also anfangen damit, mich mit sogenannten, damals noch vielleicht zu Recht sogenannten neuen Medien in der Lehre zu beschäftigen, das ist jetzt, habe ich vor 30 Jahren oder so, das ist also wirklich schon lange her. Und ich habe irgendwann in den Nullerjahren auch schon angefangen, online Vorlesungen zu halten. Das ist also auch schon ziemlich lange her. Damals war das alles noch ein bisschen so wilder, also deutlich wilder als heute, auch technologisch deutlich wilder als heute. Und habe halt dann das immer wieder betrieben, weil es mich fachlich interessiert hat und weil ich auch nach wie vor sehr daran glaube, dass man auch solche Formen von Lehrangeboten auch an Präsenzuniversitäten für Studierende anbieten soll. Erstens, weil es bestimmte Studierende gibt, die man damit besser erreicht als mit Präsenzangeboten. Also zum Beispiel Menschen, die Behinderungen haben oder Menschen, die Soziophobien haben oder auch einfach Menschen, die Kinder haben und nicht jeden Tag von 9 bis 11 an der Uni sein können, sondern sich aussuchen können wollen, wann sie Vorlesungen besuchen. Die sollte man auch erreichen. Und deswegen habe ich das immer schon gemacht. Das war ein Motiv. Das zweite Motiv war, dass ich mich technisch dafür immer interessiert habe. Und dann immer war das so halt so ein Nebending daneben. Und dann kam Covid. Und mit Covid sind dann alle anderen auch drauf gekommen, dass es recht praktisch wäre, wenn man die Studierenden auch erreicht, wenn sowas passiert. Und da habe ich dann eben mit diesem Podcast relativ spontan begonnen. Zunächst aus einer gewissen Hilflosigkeit heraus, weil halt wir alle in unseren Homeoffices saßen und irgendwie niemand mehr genau wusste, was passiert ist. Und ich hatte damals ziemlich viele, und auch heute noch, aber damals auch ziemlich viele international Hintergrund habende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wir haben die ersten Folgen damit verbracht, uns wechselseitig darüber zu orientieren, wie Covid sich in Italien oder in Argentinien oder in Polen, also in den Heimatländern meiner damaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirkt. Und von dort weg hat sich das dann entwickelt in Richtung ziemlich viel Covid-Recht, weil mich das auch dann juristisch zu interessieren begonnen hat. Und von dort weiter weg dann in Richtung halt immer noch in das, was ich eigentlich tue, also Digitalisierung.
Sehr spannend und sehr fleißig, weil dass man wirklich dranbleibt. Ich glaube, teilweise postest du ja an einem Tag mehrere Folgen.
Das kommt vor, weil also ich habe ja das Schöne an mir, an meiner Situation im Vergleich zu deiner Situation ist, bei mir ist das ein nice to have, aber ich bin hier komplett selbstbestimmt in allem. Ja. Das heißt, ich muss mich nicht um irgendwelche Stundenpläne kümmern oder um eine bestimmte Zahl an Instagram-Posts oder irgendwas sonst, sondern ich mache das einfach so, wie es gerade in meinen Tag passt und wozu ich Spaß habe. Und deswegen gibt es manchmal Wochen, wo ich auch mehr als eine Folge mache, und dann gibt es wieder Wochen, wo ich gar nichts mache. Und so ist es, also gerade so, wie es halt passt.
Was beschäftigt dich aktuell am meisten?
Rechtlich nehme ich an.
Kannst du mal was anderes erzählen?
Rechtlich natürlich, so wie jeden anderen, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist, alles, was mit KI zu tun hat.
Ja.
Und da halt vor allem dreierlei. Das eine sind die rechtliche Einordnung von KI als solche. dann die Implikationen von KI, insbesondere in der Medizin, und dann natürlich auch die Implikationen für die juristische Arbeit und die juristische Ausbildung.
Und was sind da deine aktuellen Erkenntnisse? Oder, also der Podcast hier richtet sich ja speziell an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Wo würdest du sagen, okay, da beschäftigst du dich lang damit und da hat sich jetzt einiges getan oder da siehst du gerade eine spannende Entwicklung?
Ich glaube, dass es auf der einen Seite ein ziemlicher Hype ist, also dass es sehr, sehr stark overhyped ist.
Ja.
Und ich bin alt genug, um mich an ein paar ähnliche Hypes schon zu erinnern, auch ähnlicher, fast ähnlicher Größe. Obwohl es ein Hype ist, ändert es aber, glaube ich, trotzdem einiges doch stärker als viele der anderen Trends, die wir so in den letzten Jahren beobachtet haben. Der Hype hat auch dazu geführt, dass es halt rechtlich sehr schnell in Europa diverse Diskussionen gab, die dann auch erfolgreich waren in Bezug auf Rechtsgrundlagen, also insbesondere eben die KI-Verordnung oder den AI-Act, mit dem ich mich ziemlich intensiv beschäftige und von dem ich nach wie vor der Meinung bin, dass das zwar gut gemeint ist, aber das Gegenteil von gut ist oft gut gemeint. Das ist ein Gesetz, mit dem man recht wenig anfangen kann, glaube ich. Und mit ihm gemeinsam kommen dann ja noch ein paar ähnliche Rechtsakte, also der Data Act, der Data Governance Act, die NIS-2-Richtlinie und noch einige andere Rechtsgrundlagen, die alle gemeinsam versuchen, irgendwie dieses Monster KI und Digitalisierung rechtlich einzufangen. Und die gute Nachricht für Leute wie mich ist, die Probleme gehen einem da nicht aus, weil mit jedem neuen Rechtsakt und mit noch einmal 100 Seiten mehr Normtext kann man natürlich noch mehr darüber diskutieren, ob dieses oder jenes Detail richtig ist. Die grundsätzliche Diskussion, die mich eigentlich mehr interessiert, inwiefern dieses Recht, das wir da geschaffen haben, überhaupt dazu geeignet ist, soziales Verhalten zu steuern in einer Weise, die man in Europa haben möchte. Diese Diskussion interessiert mich sehr, aber die wird im Alltag leider weniger oft geführt.
Ja, dann diskutieren wir jetzt drüber. Was ist deine Antwort drauf?
Ich bin nicht sicher, ob das jetzt so für die Zielgruppe so wichtig ist, aber ich kann schon sagen, dass also mindestens seit der DSGVO, glaube ich, in Europa sehr stark der Versuch unternommen wird, mit hartem, einheitlichem Recht, also nicht Selbstregulierung oder relativ wenig Selbstregulierung, nicht einfach Marktbeobachtung, nicht Vertrauen in Richterinnen und Richter, sondern zentrale, harte Vorgaben. Also mit diesem Ansatz versucht wurde, eben diese Technologien, die wesentlich nicht in Europa entstehen und auch nicht von Unternehmen, die in Europa sitzen, vertrieben werden, diese Technologien irgendwie einzuhegen. Und das hat eigentlich schon seit der DSGVO, finde ich, frustrierend schlecht funktioniert. Wenn man sich daran erinnert, dass Leute wie der Max Schrems, der ja auch aus dieser Stadt kommt, auch Jurist ist, vor inzwischen 15 Jahren begonnen hat, diese Diskussion zu führen. Und wahnsinnig viel Erfolg habe ich bisher nicht so gesehen. Dann kann man vielleicht an diesem Beispiel, weil Schrems hat eben begonnen 5 Jahre vor der DSGVO und ist 10 Jahre nach der DSGVO eigentlich noch immer dran, kann man an diesem Beispiel vielleicht sehen, dass wir da mit dieser europäischen harten Regulierungsansatz, mit diesem Ansatz vielleicht weniger gut dastehen, als wir vor 15 Jahren gehofft hätten.
Was können wir tun oder was kannst du tun oder was können die Juristinnen und Juristen in Österreich machen? Kann man irgendwas machen? Gibt es irgendeine Idee von deiner Seite? Es braucht ja immer eine Initiative.
Na, ich glaube, das Wichtigste, was man tun kann, ist, dass man sich einigermaßen fachlich fit macht und damit diskutieren kann. Dafür besteht, glaube ich, viel Anlass. Auch deswegen, selbst wenn man sich für KI rechtlich gar nicht interessiert, weil KI halt auch im Mietrecht oder auch im Baurecht Änderungen herbeiführen wird. Also man soll sich fachlich interessieren, man soll sich beteiligen an der Diskussion und man soll sich vor allem, glaube ich, nicht darauf zurückziehen, man sei ja nur Juristin oder nur Jurist und man müsse da jetzt auf irgendetwas reagieren, was irgendwie gottesurteilartig auf uns heruntergefallen ist, und eher in die Richtung gehen, dass man eben Recht, aber auch Technologie auch sozial steuern kann. Diese Aufgabe haben Juristinnen und Juristen auch. Da ziehen sie sich, finde ich, häufig leider auf die Situation oder auf die Position zurück, dass sie sagen, ist nicht mein Fachgebiet.
Interessiert mich nicht,
nicht mein Fachgebiet.
Okay, aber das ist ja ein guter Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil im Endeffekt, das sehe ich ja auch oft, dass dann, wie du gesagt hast, Immobilienrechtler oder wie auch immer, sagen, damit habe ich eigentlich jetzt nicht so viel zu tun, ich mache keine Digitalisierung oder wie auch immer, beschäftige mich nicht mit DSGVO, aber im Endeffekt ändert das ja jedes Rechtsgebiet weitläufig. Ihr bietet ja an der Uni auch den LLM in Medienrecht an. Ist das sozusagen, ist da alles zusammengefasst oder komprimiert quasi, was man braucht, um sich mit diesem Thema näher zusammenzufassen? Ist das die Antwort quasi?
Ja, also das ist eine Antwort, die gibt es irgendwie schon ziemlich lange. Dieser Lehrgang wurde 1999 gegründet, also Wahnsinn. Der ist älter als manche der Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Und der Anspruch hat sich eigentlich seither nicht so wesentlich verändert. Also Es geht auf der einen Seite darum, die Juristinnen und Juristen, die da teilnehmen, technisch unter Anführungszeichen fit zu machen, also sie in die Lage zu versetzen, die Technologien, die sie umgeben, nicht nur eben passiv hinzunehmen und zu sagen, ich kenne mich da nicht aus und ich will damit auch nichts zu tun haben. Und auf der anderen Seite auch darum, dass die damit einhergehenden Rechtsfragen besser, als man das aufgrund eines Grundstudiums kann, beantworten zu können. Und das betrifft natürlich KI, aber es betrifft weit mehr als nur KI. Es geht eben, wie du ja gesagt hast, auch wesentlich um medienrechtliche Fragen da, aber es geht auch um Digitalisierung insgesamt und nicht nur um KI.
Was würdest du sagen, wenn sich jetzt Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte da ganz stur hinstellen und sagen, na, ich will mich mit dem einfach weiterhin nicht beschäftigen. Siehst du da oder kannst du da irgendwas prognostizieren, was da passiert oder überhaupt mit dem Markt passiert? Vor allem mit denen, die sich eben nicht damit beschäftigen.
Also Juristinnen und Juristen sind häufig und vor allem dann, wenn sie älter werden und länger im Job sind, nicht besonders offen für Veränderungen. Und zwar weder für technische noch für soziale Veränderungen. Also es liegt diesem Beruf irgendwie offenbar so eine inhärente konservative Grundstimmung zugrunde, die wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass man halt ständig Recht anwenden muss und Recht eigentlich notwendigerweise immer auch rückwärtsgewandt ist. Man kann ja nie wirklich mit Recht steuern, was in 30 Jahren oder 50 Jahren passiert, sondern man kann immer nur rückwärts schauen und dann versuchen, darauf korrigierend einzugreifen. Also das ist sehr typisch für Juristinnen und Juristen. Das ist nur, glaube ich, manchmal einfach nicht mehr möglich. Und man sieht das, also als ich begonnen habe vor vielen Jahren, habe ich die Geschwindigkeit, mit der diese Veränderungen kommen würden, deutlich überschätzt. Ich habe damals, also schon in den 90er Jahren gedacht, sowas wie eine lose Blattsammlung, ja, oder sowas wie eine Sammlung ausgedruckter Gesetzestexte würde sich in wenigen Jahren eigentlich erledigt haben. Ich beobachte, dass es immer noch lose Platzsammlungen gibt und immer noch viel Geld verdient wird mit ausgedruckten Gesetzestexten. Aber ich glaube, dass sich trotzdem in den letzten 30 Jahren da was verändert hat. Und das hat ganz stark auch mit der Generation zu tun. Also Menschen, die heute 20 sind, kennen keine Welt ohne Internet und kennen inzwischen auch keine Welt mehr, jedenfalls bewusst nicht, keine Welt mehr, die nicht mit irgendwelchen LLMs ausgestattet ist. Also wenn ich beobachte, wie meine 18-jährigen Studierenden mit LLMs umgehen, dann ist das schon anders als ihre 25-jährigen Kolleginnen und Kollegen und erst recht anders als ihre 30-jährigen Kolleginnen und Kollegen. Also es gibt da so einen Spruch, dass man jede Technologie, die da ist, wenn man auf der Welt ist, aber die hält man für selbstverständlich und jede Technologie, die man mit 15 gerade so als neuartig erlebt, findet man dann wahnsinnig faszinierend und will sie unbedingt annehmen und alles, was über 30 passiert, lehnt man ab, weil es sozusagen die natürliche Ordnung stört. Und so ähnlich ist das hier auch. Also ich würde, aber das ist kein Naturgesetz. Man kann auch mit 50 und darüber sich ein Grundinteresse an der Technologie bewahren und man kann sich vor allem, das ist vielen Juristinnen dann näher, ein Grundinteresse für die sozialen Verwerfungen und die sozialen Veränderungen, die mit diesen Technologien einhergehen, bewahren. Und wenn man dann nicht nur ablehnt, was die 20-Jährigen tun, sondern mal schaut, ob sie vielleicht wirklich schneller sind, wenn sie irgendwas einsetzen, dann hilft das auch Älteren, das besser zu verkraften vielleicht oder besser einzuschätzen.
Lernt die Uni etwas aktuell von ihren Studierenden?
Also die Uni, das ist immer so ein großes Wort. Ja. Ich glaube schon, dass jede Professorin und jeder Professor das auch geworden ist, weil man eben hier unter anderem das Riesenprivileg hat, dass man eben ständig mit jungen Leuten umgeben ist und wenn man Glück hat, auch mit klugen jungen Leuten umgeben ist. Und deswegen glaube ich, dass wir schon alle individuell veränderungsoffen sind und uns interessieren für die nächsten Generationen. Mhm. Als Institution ist die Uni Wien ein Riesentanker mit 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also ich weiß nicht, ob man über so einen Riesentanker was Großes gemeinsam sagen kann. Ja. Dass jede Uni dieser Welt, so wie jedes Unternehmen dieser Welt und jede Regierung dieser Welt momentan kaum ein anderes Thema kennt als KI, ist allerdings auch so. Nicht? Das ist natürlich auch auf der Uni ein Riesenthema. Mhm.
Wie passt ihr euren Lehrgang laufend an oder wie reagiert ihr speziell jetzt auf die Entwicklungen?
Also in dem LLM reagieren wir sehr, sehr zeitnah und das passiert, indem wir das da koordinieren und steuern. Das ist auf der einen Seite vor allem der Markus Holzweber und auf der anderen Seite bin das ich und halt ein Netzwerk von inzwischen mehreren hundert Absolventinnen und Absolventen und mehreren hundert, die da irgendwann mal gelehrt haben, halt versuchen, Veränderungen, die entstehen, zu beobachten und dann sehr zeitnah auch in den Studiengang hineinzubringen. Das ist sehr viel einfacher als im Grundstudium, weil im Grundstudium verlangt sowas dann eine Studienplanreform und das ist auch schon rechtlich sehr viel anspruchsvoller als so kleine Veränderungen in einem LLM. Hm.
Jetzt, wenn ich das Thema KI im Podcast anspreche, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wahrscheinlich ein bisschen anders, aber dann merke ich, am Anfang war das so, das hat alle total brennend interessiert und das war eigentlich eher so eine Schlagzeile, sagen wir mal so, wo jeder geklickt hat. Mittlerweile merke ich es bei uns im Podcast, dass das so eine gewisse KI-Müdigkeit einsetzt. Das heißt, irgendwie hören die Leute dann weniger zu oder brechen ab, also an der Stelle bitte trotzdem dranbleiben. Setzt bei dir auch schon so eine gewisse KI-Müdigkeit hin und wieder ein oder sagst du trotzdem immer so, nein, das ist super interessant, da tut sich so viel und ich gehe da mit oder bist du auch selbst ein bisschen erschöpft?
Also ich
Was ist eigentlich der größte Hebel, um eine Kanzlei viel lukrativer zu machen? Diese Frage wird mir sehr häufig gestellt und die meisten erwarten sich eine Antwort wie mehr Mandanten oder gute KI-Tools. Meine Antwort klingt zwar fad, ist aber aus langjähriger Erfahrung und zahlreichen Kanzleiprojekten die richtige, nämlich verstehen, aufräumen und optimieren. Denn die meisten Kanzleien haben eigentlich viel mehr Potenzial, als sie glauben. Sie schöpfen es einfach nur nicht aus und wissen nicht, wo man anfangen soll. Das beginnt bei einem wirklich aussagekräftigen Controlling, geht über klare und teilweise automatisierte Prozesse bis hin zu einer klaren Unternehmensstrategie und natürlich auch einem Marketing, das wirklich funktioniert. Genau mit diesem ganzheitlichen Ansatz optimieren wir Kanzleien. Wenn du wissen möchtest, welche die größten Hebel für deine Kanzlei sind, dann solltest du jetzt unsere Potenzialanalyse machen. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes und auf unserer Website legalconcept.at.
Muss ich doppelt antworten. Also erstens glaube ich, dass diese Müdigkeit ein Teil des Hypes ist, in dem man sich befindet. Das ist einfach typisch für einen Hype-Cycle. Da geht es halt sehr lange, sehr steil bergauf und dann geht es irgendwann auch wieder relativ steil bergab. Aber es bleibt am Ende was übrig. Ne? Das ist, glaube ich, die Aussage eins. Die Aussage zwei ist, natürlich haben Leute, insbesondere Leute, die davon vorher noch nie gehört haben und das erste Mal dann irgendwie in ChatGPT was eingegeben haben und dann gemerkt haben, wow, das Ding tut so, als könnte es antworten. Ja. Das wahnsinnig faszinierend gefunden und erleben jetzt nach mehreren Monaten oder Jahren der Beschäftigung, dass diese Antworten halt manchmal nur so ausschauen wie Antworten und mitunter deutlich schlechter sind, als man auf den ersten Blick glaubt. Und da setzt eine gewisse Ernüchterung ein. Ne? Und die ist mir auch nicht fremd, allerdings ist sie mir nicht ganz neu. Ich mache eben seit 40 Jahren Rechtsinformatik und seit 40 Jahren gibt es diese Versprechen, dass Technologien juristische Arbeit ganz schnell ganz viel leichter machen würden. Und das stimmt irgendwie schon auch, aber es dauert halt 40 Jahre und nicht 4 Monate. Mhm. Und es geht nicht mit dem nächsten Tool dann alles, was an Schmerzen da ist, weg. Ja? Mhm. Und diese Form von Müdigkeit erlebe ich natürlich auch. Und dann erlebe ich noch eine Müdigkeit, nämlich, dass jede Diskussion momentan, die man über Digitalisierung führt, letztlich bei einer KI-Diskussion endet. Und Digitalisierung ist eben viel mehr als nur KI und erst recht noch viel mehr als ChatGPT.
Perfekte Überleitung, weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie unterscheidet sich eigentlich KI von Legal Tech? Weil genauso wie du gerade gesagt hast, oder so viele, also ich merke das auch in unserer Beratung, Legal Tech ist gleich KI und eigentlich dreht sich die ganze Zeit alles nur um KI, auch wenn man jetzt sagt, Prozessoptimierung in einem Unternehmen und so, KI, und das ist es ja eigentlich nicht. Also
ja, also Legal Tech ist auch so ein Begriff, der so wie wahrscheinlich KI auch nicht so richtig trennscharf ist. Ja. Der was man vielleicht darunter verstehen kann, ist halt der Technologieeinsatz für juristische Kontexte oder für juristische Zwecke. Und dieses Thema, das man früher eben Rechtsinformatik auch genannt hat, ist halt eben 40, 50 Jahre alt. Und KI meint dann meistens eben den Einsatz von Sprachmodellen für juristische Zwecke. Ja. Und es ist wirklich eine tiny Variante von dem Gesamtthema. Das Gesamtthema beginnt bei der, was weiß ich, bei großen Rechtsdatenbanken und endet letztlich bei Anwaltssoftware. Und wenn man es noch ein bisschen größer macht, was man ruhig machen kann, glaube ich, dann gehören auch die Kabel dazu, die in den Wänden verschwinden und sicherstellen, dass da auch ein Internet wieder rauskommt, ja, und nicht nur irgendwo auf dem Weg verschwindet.
Aber dann erzähl uns doch etwas über den großen anderen Bereich abseits von der KI. Was tut sich im Digitalisierungsbereich? Was ist da wirklich wichtig?
Also ich glaube, dass die großen Trends, die in der Welt so herrschen, die gelten natürlich auch hier. Also zum Beispiel, dass unsere Datenverarbeitungen immer mobiler werden, dass sie immer omnipräsenter werden, dass die Unterscheidung zwischen einem Offline- und einem Online-Leben immer arbiträrer wird oder immer kleiner wird. Und das hat Auswirkungen auf unser aller Rechtspositionen, Stichwort Datenschutz, Datensicherheit, hat Auswirkungen auf unseren Alltag, Stichwort Social Media Verbot und so weiter, und hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere juristische Arbeit, wie man zum Beispiel auch an diesem Podcast hier erleben kann. Nicht so was wäre wahrscheinlich vor 10 Jahren so nicht möglich gewesen und vor 20 Jahren gar nicht denkbar gewesen. Und vor 30 Jahren hätte kein Verlag dieser Welt gedacht, dass sich irgendjemand einmal in ein Büro im ersten Bezirk setzen kann und mit irgendjemandem anderem im ersten Bezirk auf mehr oder weniger demselben Niveau, wie das Verlage halt zu tun oder Fernsehanstalten, Inhalt zu produzieren und damit einen Wettbewerb zu entfachen, von dem man eben vor 30 Jahren niemals gedacht hätte. Obwohl es schon sichtbar war, wer damals dabei war, kann sich vielleicht erinnern, obwohl es schon sichtbar war, dass dieses große Versprechen des Internet ernst gemeint ist, nämlich dieses große Versprechen, ich bin ein dummes Netzwerk und es geht eigentlich nur um die Intelligenz an den beiden Enden und im Übrigen erlaube ich alles, was zwischen diesen beiden Enden an Kommunikation stattfindet. Dieses große Versprechen war also schon sichtbar, aber dass es sich so auswirken würde, glaube ich, hat vor 30 Jahren eben kein juristischer Fachverlag erwartet, auch keine Fernsehanstalt so erwartet. Und die Verwerfungen sehen wir. Und ob sie dann auch in weiterer Folge die juristischen Berufsbilder erreichen werden und wie sich das dann auswirken wird, weil eben genauso wie wir uns jetzt hier unterhalten können, könnten sich ja auch hier zwei Nicht-Juristinnen über Recht zu unterhalten beginnen und irgendwann könnte das auch für irgendwas relevant werden. Das werden wir sehen, ja, aber darüber muss man eben nachdenken. Und das hat dann gar nicht so sehr mit KI zu tun, sondern eben mit Digitalisierung insgesamt und mit den Veränderungen in einer Gesellschaft aufgrund von Digitalisierung.
Du hast das Thema Anwaltssoftware angesprochen. Wie gut bist du mit den Software?
Nicht besonders. Also ich meine, ich kenne natürlich die großen Namen hier. Aber ich bin, das ist übrigens eine interessante Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Und da muss ich kurz historisch ausholen. Nämlich als in den 90er Jahren das mit dem Internet so richtig zu flutschen begann, ja, gab es in Österreich einen großen Datenbankanbieter, die RDB, die damals wirklich, glaube ich, europaweit in der einzigartigen Rolle war, dass mehr oder weniger der gesamte Inhalt, der in Österreich produziert wurde, in dieser Datenbank verfügbar war. Die waren also ein richtiges Monopol, ein fettes Monopol. Ja. Und obwohl das so war, also obwohl die eine wirklich sehr, sehr kommode Marktstellung hatten, haben die dann, Klammer auf, nach vielen Gesprächen auch mit zum Beispiel der Uni Wien, Klammer zu, angefangen, ihre Inhalte unentgeltlich für Studierende zur Verfügung zu stellen, und zwar die gesamte Datenbank, mit dem Anspruch oder mit dem Gedanken dahinter, wir müssen unsere Kundinnen und Kunden von morgen erziehen. Also wir müssen die Leute damit vertraut machen im Studium. Und sie haben nicht nur einfach die Datenbank zur Verfügung gestellt, sondern sie haben auch gesagt, es muss sein, dass die Studierenden und also auch die Lehrenden das lernen. Also sie haben auch sich darum gekümmert, dass da Kompetenz aufgebaut wird. Wenn ich das vergleiche mit heute, also zum Beispiel mit Anwaltssoftware, dann findet ein solches Bemühen nicht statt. Punkt. Mhm. Ich bin jetzt seit 40 Jahren im Geschäft und seit fast 10 Jahren wieder zurück in Österreich und vielleicht nicht wahnsinnig schwer aufzufinden, wenn man nach mir googelt. Und es hat mich in diesen 10 Jahren kein Anbieter irgendeiner Anwaltssoftware kontaktiert, obwohl ich verantwortlich bin für diesen Teil der Ausbildung am Juridikum. Und das ist eine gewisse Bequemlichkeit, die ich mit Befremden beobachte, aber sie führt dazu, dass an den Universitäten, soweit ich das überblicken kann, jetzt sowas wie Anwaltssoftware nicht nur nicht gelehrt wird, weil das gehört dort auch nicht hin an eine Uni. Wir wollen keine AnwenderInnen ausbilden in irgendeiner, in einem Programm, das dann, wenn die im Markt sind, sowieso schon längst wieder obsolet ist.
Ja.
Also nicht nur, das wird nicht gelehrt, sondern es ist weitgehend kaum oder gar nicht bekannt.
Mhm.
Und erst recht dann also auch nicht im Fokus. Aber das macht vielleicht auch gar nicht so viel, denn dieser Anwaltssoftware-Markt ist auch einer, von dem ich vor 30 Jahren gedacht hätte, er würde sich schneller verändern, als er sich verändert, aber er wird sich verändern.
Ja, aber der verändert sich ja aktuell kaum oder hat sich bis dato nicht wirklich entwickelt, weil es gibt halt die Platzhirsche und es gibt Konkurrenz und dementsprechend.
Genau, aber die Platzhirsche schauen so aus, wie sie 2000 auch schon ausgesehen haben und kein 20-Jähriger und keine 20-Jährige hat heute auf Dauer Lust, sich mit Software herumzutun, die so ausschaut wie vor 20 oder 30 oder 40 Jahren. Und ich glaube, es ist eine Frage, also was in diesem Markt passieren wird, ist interessant. Würde mich total interessieren, wie da so die Perspektive deiner Hörerinnen und Hörer ist. Aber eine Fortsetzung des Status quo über die nächsten 10 Jahre würde mich erstaunen.
Ja, also tatsächlich schreiben mir ganz oft gerade die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich am liebsten schon zusammentun würden. Also wirklich, da versuchen sie sogar über mich zu connecten. Um eben selbst eine Alternative bauen zu können, weil sie sich eben auch so aufregen über dieses Interface und über die Funktionen und so weiter. Wir sind tatsächlich auch mit beiden großen Anbietern immer wieder ein wenig im Austausch, aber ja, irgendwie sind wir da, aber meiner Meinung nach auch zu wenig. Jetzt hast du es eben schon angesprochen, die Uni würde jetzt keine Software irgendwie verwenden und die Leute konkret mit dieser ausbilden, aber es wäre ja doch wichtig, nehmen wir an, es gäbe eine sehr moderne Anwaltssoftware und das wäre, weiß ich nicht, ein Freifach oder so irgendwas. Könntest du dir das vorstellen, dass es?
Also ich bin ja Gott sei Dank nicht in der Lage, da jetzt irgendwie darüber entscheiden zu müssen, welche Studienangebote notwendig sind. Und ich habe aber eine relativ klare Meinung, was jetzt AnwenderInnenkenntnisse von Software betrifft. Mhm. Nämlich die Meinung, dass man das am besten nicht lernt an der Uni, weil man es nämlich in dem Moment, in dem man es lernt, einen Stand lernt, der in der Zeit, in der man dann im Markt ist, sich so viel verändert haben wird, dass man so, also sozusagen irgendwie wie aus der Steinzeit kommend wird. Mhm. Ja, was man lernen muss, sind die konzeptionellen Fragen, die grundsätzlichen Fragen, auch die rechtlichen Fragen.
Mhm.
Und vor allem die Bereitschaft, sich mit Software spielerisch auseinanderzusetzen und das dann, wenn man es braucht, auch wirklich zu erlernen. Ja.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das, was Unis machen. Ich finde, es ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler. Übrigens gilt das auch für die rechtliche Ausbildung, nicht nur für die technische. Unter dem Stichwort der Anführungszeichen Praxisrelevanz irgendwas zu unterrichten, was dann, wenn die Leute auf dem Markt sind, 10 Jahre alt ist und wenn sie wieder aus dem Markt gehen, 60 Jahre alt ist, nicht? Dann ist das alles nur noch sozusagen verrottete Rechtsgeschichte.
Ja, aber was sollten Studierende auf jeden Fall oder in welcher Form sollten Studierende Technik an der Uni lernen? Also vielleicht auch trotzdem in der Praxis oder wie könnte man das?
Also ja, ich glaube, dass man auf der einen Seite sicher Spezialistinnen und Spezialisten braucht und die sollen so tief wie nur irgendwie möglich sich mit diesem Gebiet auseinandersetzen können. Das versuchen wir über den LLM.
Mhm.
Ich glaube, dass darüber hinaus jede Juristin und jeder Jurist auch in 30 Jahren Digitalisierungskompetenz braucht. Und diese Digitalisierungskompetenz erreicht man am besten, indem man Digitalisierungskompetenz vorlebt. Also man muss halt digitale Inhalte vorleben können, glaube ich. Ich glaube nicht, dass, also ich meine, alles andere ist sehr, sehr schwierig. Nicht vor 5 Jahren haben alle laut gerufen, wir brauchen mehr Programmiererinnen und Programmierer. Heute rufen alle Programmiererinnen und Programmierer, sind am stärksten betroffen von der KI und es sei zunehmend schwierig, dort Jobs zu finden. Es ist sehr, sehr schwer vorhersagbar, wie sich dieser Markt verändern wird, auch wie sich der juristische Markt verändern wird. Und deswegen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man den Leuten mitgeben sollte, Neugier und Lernbereitschaft, die daraus entsteht.
Wo informiert man sich am besten über die neuesten Entwicklungen am Digitalisierungsmarkt? Was sind da deine Quellen?
Also ich bin wahrscheinlich so wie viele andere, die hier zuhören, ein News-Junkie halt und ein Social-Media-Junkie und verbringe viele Stunden jeden Tag damit, mich fortzubilden. Und umgebe mich auch durchaus strategisch, systematisch mit Leuten, die KI-kompetenter und intelligenter sind als ich in meinem Arbeitsumfeld und lerne sehr viel auch von denen.
Du schreibst auf deinem LinkedIn-Profil, dass du dich auch sehr gerne mit Philosophie beschäftigst und besonders KI, die Digitalisierung. Das ist ja auch spannend, mal aus der philosophischen Sicht zu betrachten. Was sind da deine Gedanken dazu? Was macht die Digitalisierung mit der Menschheit und auch mit den Juristen und Juristinnen?
Also mit der Menschheit bin ich nicht so sicher und vor allem wären wir da heute nicht fertig, wenn ich da anfange. Mit den Juristinnen und Juristen, da interessieren mich seit vielen Jahren auch schon so ganz einfache Fragen, wie eigentlich eine Entscheidung zustande kommt. Ja? Also was führt eigentlich dazu, dass eine Richterin oder ein Richter am Ende sagt, ich wende diese Norm auf diesen Fall an. Und meine Hypothese da seit vielen Jahren auch ist, dass das, was man in der Methodenlehre lernt, nicht immer eine adäquate Abbildung ist von dem, was tatsächlich geschieht. Und das macht die Digitalisierung oder die künstliche Intelligenz vielleicht noch sichtbarer als bisher, nicht? Also die alltägliche juristische Arbeit ähnelt heute noch weniger als vor 200 Jahren der Methodenlehre von Friedrich Karl von Savigny, Gott habe ihn selig, sondern ist eine Kombination aus Fallwissen, Fallanwendung, Technikanwendung, Erfahrung und so weiter. Und das ist eine rechtstheoretisch und rechtsphilosophisch finde ich durchaus sehr interessante Frage, die dann auch allerdings sehr schnell sehr praktische Auswirkungen hat, weil wenn man darauf eine ungefähre Antwort hat und sei es auch nur intuitiv, dann bewegt man sich in diesem Berufsfeld vielleicht erfolgreicher als jemand, der darüber oder die darüber weniger nachgedacht hat.
Gibt es sonst noch irgendwelche philosophischen Betrachtungen jetzt gerade eben mit der Wegrationalisierung, wie es viele befürchten, der Juristen und Juristinnen oder gerade der Anwälte?
Also das ist ja gar nicht so sehr Philosophie, das ist eher Ökonomie, glaube ich, oder Soziologie. Aber ich kann auch dazu nur sagen, das fragen mich natürlich ständig Leute, auch junge Kolleginnen und Kollegen. Ich kann dazu eigentlich nur anekdotisch antworten, dass beide meiner Kinder just studieren oder studiert haben. Und sie hätten sowieso nicht auf ihren Vater gehört, aber hätten sie mich gefragt und hätten sie mich gefragt, ob sie das studieren sollen, hätte ich ihnen nicht abgeraten davon. Ja. Also ich glaube schon, dass zumindest in der Zeit, die ich überblicken kann, es weiterhin Juristinnen und Juristen geben wird und wir nicht alle wegrationalisiert werden und auch nicht die Jungen alle wegrationalisiert werden und auch nicht, dass uns die Arbeit ausgehen wird. All das glaube ich nicht. Ja. Was ich glaube ist, dass die Arbeit, so wie bei all diesen Technologiesprungen vorher, verdichteter werden wird und anspruchsvoller werden wird. Also es wird schwieriger, einfach nur so ein bisschen studiert zu haben. Ja, das wird anspruchsvoller.
Das heißt eher in die Spezialisierung oder?
Nein, oder ich glaube auch nicht. Also
menschliche Skills?
Nicht notwendigerweise Spezialisierung, wobei das natürlich auch eine Strategie sein kann. Ja, wenn man einfach die ist oder der in einem Gebiet einfach mehr weiß als alle anderen, dann kann das, solange dieses Wissen nicht durch KI substituiert wird, kann das eine gute Strategie sein. Nein, ich glaube eher trotzdem sowas wie soll ich das sagen? Ein gut ausgebildetes Judiz, ja, also was muss Recht sein an dieser Stelle? Eine Bereitschaft, mit anderen Fächern wirklich zu kommunizieren und nicht nur zu sagen, ich bin ja nur Juristin und das geht mich alles nichts an. Ein höheres Maß an sozialer Intelligenz, also eingehen auf Mandantinnen, verstehen, wie Märkte funktionieren und so weiter. Und dann auch einfach bessere Performance im Studium als die Peers. Ja. Das in Kombination, glaube ich, wird gemeinsam mit dem Boomer in Pension gehen, das jetzt gerade auch stattfindet, dazu führen, dass ich nicht glaube, dass diese Generation arbeitslos wird, die wir gerade ausbilden.
Ja, das sind ja gute Aussichten immerhin. Gibt es spezielle Tools oder irgendwelche Programme, wie auch immer, die du aktuell wirklich toll findest? Sagst, weil ich bekomme die Frage immer, was ist denn gerade wirklich so ein Hot-Take?
Ja, also ich bekomme die Frage auch immer und ich antworte darauf eigentlich so wie wahrscheinlich alle anderen auch. Ich nutze halt viele große Sprachmodelle und da gibt's Moden, ja, und bin relativ angetan von Perplexity, mehr als von vielen anderen Dingen. Mhm. Aber ich habe jetzt kein irgendwie akademisches Spezialwissen, das mich da jetzt qualifizierter macht als jeden anderen. Ja. So wie übrigens kaum jemand sonst, selbst wenn man einen KI-Forscher fragt, kennt sich der natürlich auch nur in seinem Forschungsgebiet aus und nicht in dem Phänomen insgesamt. Aber ich denke, man sollte 2 Stunden am Tag nichts anderes tun, als einfach neugierig im Netz surfen und schauen, was tut sich so gerade und dann versuchen, das anzuwenden. Das ist das ungefähr, was ich versuche.
Mm. Wir haben vorhin gesagt, du hast schon über 600 Folgen von deinem Podcast aufgenommen. Gibt es irgendein Thema, das du bisher gern besprochen hättest und es hat sich noch nie ein Gesprächspartner oder eine Partnerin gefunden oder irgendetwas, was du vielleicht noch nie gefragt hast in dem Podcast, irgendwas, was dir auf der Zunge brennt und es wurde noch nicht bearbeitet?
Na, es gibt so große Themen, die ich halt immer mit verschiedenen Anläufen, also unterschiedlichen Perspektiven zu beantworten versuche. Also zum Beispiel dieses Prüfungs- und Ausbildungsthema, über das wir schon geredet haben. Aber dass ich so eine ganz große Frage hätte, von der ich schon immer träume und ich finde niemanden, bisher nicht leider, nein.
Oder irgendetwas, was sich speziell an diese Branche jetzt richtet. So, da haben wir jetzt wirklich eine ganz eingeschränkte Zielgruppe. Kann man jetzt mal nutzen?
Gut, also ich weiß nicht, wie groß diese Frage ist und natürlich ist diese Zielgruppe so eng, dass sie enger ist als die ich versuche zu bespielen. Ja. Aber wie in Österreich der Stand der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf die Digitalisierung nicht reagiert hat, Stichwort Cloud, und wie lange es gedauert hat, bis man jetzt irgendwie mehr oder weniger eine Cloud-Lösung angeblich standesrechtlich unproblematisch oder auch nicht einsetzen kann, das ist aus einer Außenperspektive eine interessante Erfahrung. Und da würde mich schon auch mal interessieren, ob das jetzt mit 20 Jahren Abstand, denn so lange führen wir diese Diskussion ja schon mindestens, ob das noch immer als der richtige Weg wahrgenommen wird. Und so eine ähnliche Beobachtung mache ich übrigens auch mit der Frage KI-Einsatz. Ja, auch da ist es so, dass da mir manche Berufsstände nicht als in Europa zumindest nicht als wahnsinnig, sagen wir mal jetzt leichtsinnig proaktiv in die Zukunft voranschreitend oder voranlaufend erscheinen, sondern eher vorsichtiger, wofür ja auch viel spricht, aber auch da würde mich eine Einschätzung natürlich interessieren. Das könnte ich einmal wirklich machen, ja, dass ich mit einem Standesvertreterin oder einem Standesvertreter.
Da sind wir auch schon dran, dass wir jemanden herbekommen, aber da nehme ich die Frage auf jeden Fall mit. Ja. Was ist dein Blick von außen auf die Rechtsanwaltsbranche?
So eine Branche wie jede andere ist eine Branche, in der es sehr viele Strategien gibt, wie man sich da erfolgreich positionieren kann. Es ist eine Branche, die in Österreich, glaube ich, zumindest derzeit an der Anführungszeichen Spitze, also in den internationalen Wirtschaftskanzleien unter erheblichen Nachwuchsschwierigkeiten leidet, die auch zum Teil zumindest selbst verschuldet sind. Stichwort Gender Equality, Stichwort Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf, Stichwort Arbeitskultur und so weiter. Es ist eine Branche, die auch durch die Digitalisierung herausgefordert ist und auch durch einen Wettbewerb mit anderen Berufen herausgefordert ist. so wie wir Juristinnen und Juristen ja insgesamt in den letzten 50 Jahren sehr viel an Marktkapital verloren haben. Nicht? Ja. Früher waren wir sozusagen die ErklärerInnen für alles und waren überall, und inzwischen gibt es viel mehr Felder, in denen dann Betriebswirtinnen oder Soziologinnen oder auch Philosophinnen oder InformatikerInnen uns Terrain streitig gemacht haben, durchaus erfolgreich streitig gemacht haben. Wesentlich auch wegen dieser unglücklichen monodisziplinären Fokussierung, die bei Juristinnen so häufig auftritt. Ja. Ich kann das Recht und alles andere kommt danach.
Ja. Merkst du bei deinen Studierenden, dass der Beruf Rechtsanwalt uninteressanter wird oder interessanter oder
Das sind eher anekdotische Gefühle. Ja, ich habe das nie systematisch erhoben. Ich glaube, dass die Spitze unattraktiver geworden ist. Also irgendwie in einer internationalen Wirtschaftskanzlei als Konzipientin anzufangen, war in meiner Generation ein sehr attraktives Karrieremodell. Und meine Generation war dann auch willens dafür, 80 Stunden in der Woche zu arbeiten und alle die Nachteile, die damit einhergehen, in Kauf zu nehmen. Die Generation, die jetzt am Wort ist, also jung ist, tut das nicht mehr so, glaube ich. Und damit ist, glaube ich, die Attraktivität dieses Feldes gesunken. Ja. Der Beruf insgesamt ist nach wie vor aber ein sehr attraktiver Beruf, glaube ich, auch für viele Junge, die nicht wirklich sich so voll orientiert haben darüber, was man sonst noch so als Juristin oder Jurist machen kann. Also es ist noch immer sehr stark auch ein Fallback-Beruf, ja, wenn man nicht Richterin wird oder nicht in der Verwaltung arbeiten will, dann bleibt oft nicht mehr sehr viel. Und es ist auch aber, glaube ich, das möchte ich schon auch sagen, ein sehr, sehr attraktiver Beruf. Also einfach man kann sehr, sehr kreativ einen gesellschaftlich sehr, sehr sinnvollen, sehr selbstbestimmten Tagesablauf damit erreichen.
Würdest du sagen, dass die Studenten jetzt fauler geworden sind, weil das ist gerade so ein Problem, die Kanzleien, die auf Talentsuche sind, die sagen irgendwie so, ja, aber die wollen alle nicht mehr so viel geben, wir mussten damals ja so viel arbeiten, so wie du angesprochen hast. Und die sagen dann halt, so overall, oft höre ich das ja, die sind halt einfach fauler geworden.
Den Eindruck habe ich nicht. Ich finde auch, dass das Wort faul an der Stelle falsch ist. Nicht? Ja. Also ich glaube, dass so damals wie heute Menschen in solchen Situationen im Grunde rationale, für sie sinnvolle Entscheidungen treffen. Ja? Und wenn man heute 20 ist, mit sehr großen Problemen rund um uns herum, ja, von Klimawandel bis zu den sozialen Verwerfungen der Digitalisierung, dann ist es nicht immer die rationalste Strategie zu sagen, das ist mir jetzt alles egal und ich investiere 20 Jahre, die 20 gesündesten und besten Jahre meines Lebens, um wie eine Verrückte oder wie ein Verrückter zu arbeiten. Ja. Das hat also, glaube ich, mit Faulheit gar nichts zu tun, sondern mit einem Erkennen der Chancen und der Herausforderungen, in denen die eigene Biografie stattfindet.
Dankeschön. Das waren all meine Fragen. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, möchtest du vielleicht noch irgendwas abschließend sagen oder?
Vielen Dank. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich freue mich, es dann anzuhören. Danke.
Vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis bald wieder.
Danke.
Wie immer hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, sei bitte so lieb und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Bitte lass mich auch an deinen Gedanken teilhaben und teile mir gern dein Feedback einfach auf Social Media mit. Schreib mir oder Legal Concept einfach auf Instagram oder auf LinkedIn. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und vor allem über Vorschläge für weitere Themen, die wir im Podcast näher beleuchten können. Falls du mir und dem Podcast noch nicht folgst, mach das bitte gerne auch und melde dich gerne auch für unseren Lawpreneur Community Newsletter an, damit du keine Events und spannenden Neuigkeiten mehr verpasst. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Sarah.